Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Eigentlich sollte ich hier heute nicht alleine sitzen. Der gute Omar Ali war eigentlich heute zu Gast. Sportjournalist aus Mannheim, hat mich sehr auf ihn gefreut und hat auch in der Testaufnahme alles super funktioniert. Allerdings gab es leider beim Gespräch einige Aussetzer, die tatsächlich in der Aufnahme gar nicht zu hören waren, aber leider ein flüssiges Gespräch von uns beiden unmöglich gemacht haben. Deswegen von mir jetzt hier eine Mono- bzw. Solo-Aufnahme. Gut. Von Omar, das Gespräch werden wir mit Sicherheit wiederholen bzw. nachholen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aber wir machen ganz normal weiter, denn es soll ja schließlich auch ein Knappencast zum schön 3:1-Sieg der Schalker in Leipzig erscheinen. 3:1 konnte man in Leipzig gewinnen gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer. Werden wir gleich im Detail drauf blicken und im zweiten Part natürlich auf das Samstagabendspiel zu Hause in der heimischen Felddienstarena gegen den 1. FC Köln. Kommen wir zum 3:1 in Leipzig. Es gab ein paar Veränderungen auf Seiten der Leipziger. Unter anderem ist man mit einer Viererkette gestartet, ohne Ibrahima Konaté. Ein bisschen überraschend, wie ich finde, da Konaté ein bisschen der Verteidiger in Leipzig war oder bei Leipzig war, der den Laden da hinten zusammengehalten hat. Konaté, enorm schneller, physisch starker Verteidiger. Hätte ich nicht erwartet, dass er bei RB draußen sitzt und viele andere Schalker und auch Leipziger Fans sahen das genauso, waren genauso überrascht. Marcel Halstenberg ist in die Mannschaft gerückt, für Lukas Klostermann, Amadou Haidara und Diego Demme rückten ins Mittelfeld, genauso wie Emil Forsberg, der für Christopher Nkunku gespielt hat, und Yusuf Paulsen rückte für Matheus Cunha in die erste Elf. Bei S04 gab es nur eine Veränderung, die aber absolut verständlich aus meiner Sicht war, und zwar ist Rabbi Matondo für Daniel Caligiuri in die Startelf gerückt. Ich habe es mir tatsächlich schon ein bisschen länger gewünscht, allerdings hat Daniel Caligiuri immer so ein bisschen den Vorrang noch gehabt. Matondo hat sich's absolut verdient, in der ersten Elf zu stehen. Und so leid es mir tut, auch Caligiuri hat sich eine Pause verdient gehabt. Es gab allerdings noch eine Änderung bei S04, die nicht personell bedingt war, sondern David Wagner ist zum ersten Mal von seinem 4-2-3-1-System abgewichen zu einem Rautensystem in ungefähr einem 4-1-2-1-2. Und das ist im Nachhinein ein bisschen der Matchwinner gewesen gegen die Leipziger. Darauf kommen wir gleich nochmal im Spiel zu sprechen. Denn unter anderem beim Konter zum 3:0, wo Amina Ried auf Rabbi Matondo durchsteckt, hat man ganz klar gesehen, wie diese Raute mit einem engen Spiel ohne große Flügel echt gut funktioniert hat gegen ein RB, was nicht schwach war, was kein schwaches Spiel gezeigt hat, sondern einfach brutale Effizienz auf Seiten der Schalker gesorgt hat. Kommen wir zum Spiel, beziehungsweise zu den Highlights. In der ersten Viertelstunde war RB das spielbestimmende Team. Es gab durchaus Chancen der Leipziger, beispielsweise einen Lattenschuss von Marcel Sabitzer, wo Nübel auch nur hinterher gucken konnte, wo Schalke froh sein konnte, dass der nicht reinging. Und Nübel später nochmal eine furiose Zweifachparade gegen Emil Forsberg und Marcel Sabitzer, wo Nübel wirklich nach einem Schuss von Forsberg einen kurzen, aber richtig guten Sprint zurücklegt und sich nochmal im Sprung ganz breit macht, um den Schuss von Marcel Sabitzer abzuwehren, hat mich und bestimmt auch viele andere Schalker ein bisschen an Manuel Neuer im Champions-League-Spiel gegen den FC Porto erinnert. Weiß gar nicht mehr, 2008 war es, glaube ich. Also wirklich, da kann Schalke sich bei Nübel bedanken, da wäre man mit Sicherheit in Rückstand geraten und das Spiel hätte durchaus anders verlaufen können. 29. Minute war es dann soweit für Schalke 04. 1:0 durch Salif Sané nach einem super ausgeführten Eckball von Bastian Oczipka. Mascarell verlängert mit dem Kopf auf Salif Sané, der dann zum 1:0 einköpfen kann. Es hat mich nicht großartig überrascht, dass Schalke durch einen Standard in Führung gegangen ist, einfach aufgrund dessen, René und ich haben es in der letzten Knappencast-Aufnahme auch schon angesprochen. Der Schlüssel gegen so ein spielstarkes Leipzig von Julian Nagelsmann kann auch oder muss fast schon auch ein Standard sein. Oder eine Standardsituation. Und Schalke ist bekanntlich durch zwei Standardsituationen in Führung gegangen. Denn das 2:0 fiel in der 43. Minute durch einen Strafstoß, getreten von Amina Ried. Wurde vorher von Amadou Haidara gefoult. Manuel Gräfe wurde vom Videoschiedsrichter nochmal darauf hingewiesen, sich die ganze Situation nochmal anzusehen, hat dann nach langem, langem Überlegen, ja, doch auf Elfmeter entschieden. Harit schnappt sich die Kugel selber und, ja, verwandelt eiskalt zum 2:0. Gulaschi springt in die richtige Ecke, aber, ja, Amina Harit momentan in so einem Formhoch, selbst obwohl Gulaschi in die richtige Ecke gesprungen ist, Schuss war einfach phänomenal geschossen und 2:0 kurz vor der Halbzeit für den FC Schalke 04. Dabei soll es nicht bleiben, 59. Minute, mein Gott, 3:0 von Rabbi Matondo, es gab einen Konter, Amina Ried, ja, läuft eine Riesendistanz, steckt durch auf Matondo, der dann eiskalt das 3:0 erzielen kann. Gab es noch einen Lattenschuss später von Marcel Halstenberg in der 66. Minute und noch den Fehler von Alexander Nübel beim Schuss von Emil Forsberg in der 84. der dann zum, ja, Kosmetikfehler, dem 3:1 geführt hat. Nübel versucht so, den Ball wegzufausten, kriegt das aber irgendwie nicht hin, hat den Ball zu spät gesehen. Ich glaube, er weiß selber nicht richtig, was er da sich gedacht hat. Letzten Endes dachte ich mir, mein Gott, lass ihn den Fehler am Ende machen. Wenn er den Fehler am Anfang macht, geht Schalke in Rückstand. Und zu dem Zeitpunkt kann man den Fehler Alex Nübel durchaus verzeihen, wurde ja auch von den Fans mit Sprechchören nach dem Spiel gefeiert. Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Statistiken. Dort sieht man einfach, dass der FC Schalke 04 die brutal effizientere Mannschaft war. 16:3 Torschüsse für Rasenball, Sport. Ja, sieht man einfach, Schalke effizientere Mannschaft, hat aus wenig viel gemacht. RB kam eigentlich viel über Distanzschüsse. Es gab wenig Kombinationen, die RB dann kurz vor dem Tor nutzen konnte, sondern man, ja, fand mehr den Schlüssel über Fernschüsse durch Forsberg oder Sabitzer, die aber leider, beziehungsweise zum Glück für S04 nicht zum Erfolg geführt haben. Ein ganz großes Ausrufezeichen hat der S04 bei der Laufleistung gesetzt. Das ist tatsächlich der zweithöchste Wert in der gesamten S04-Historie seit der Datenerfassung. Die Jungs sind 124,5 Kilometer gelaufen, was wirklich zeigt, worauf David Wagner setzt. Er setzt auf Fitness und darauf, dass diese Fitness auf dem Platz auch ausgenutzt wird und ausgespielt wird. Er hat es in der Pressekonferenz nach dem Spiel nochmal gesagt, die Jungs sind für ihn sogenannte Laktat-Junkies und das hat man wirklich auf dem Feld gesehen und nur so konnte man auch gegen so eine spielstarke Mannschaft wie RB gewinnen und das Spiel mitbestimmen. Denn Ballbesitz hatte Schalke gar nicht so viel. RB hatte 65% Ballbesitz, Schalke nur 35%. Und auch deshalb musste man viel, viel laufen, um eben im Spiel zu bleiben. Picken wir uns ein paar Gewinner und Verlierer bzw. positive und negative Aspekte des Spiels heraus. Auf Schalker Seite natürlich absolut viel Positives. Deswegen fange ich mit der einzigen negativen, ja, leider, man muss fast schon sagen, Konstante in dieser Saison an. Und zwar Daniel Caligiuri hat erstmal seinen Platz in der ersten Elf an Rabbi Matondo verloren, kam dann später rein ins Spiel und hat das Spiel nicht positiv bereichert, meiner Ansicht nach. Hat auch ein paar Wackler drin gehabt, als er drin war. Also Daniel Caligiuri für mich bisher einer der Verlierer unter David Wagner. Ja, Rabbi Matondo hat seine Sache wirklich super gemacht. Deswegen sehe ich es auch nicht wirklich, dass Wagner ihn zum nächsten Spiel wieder rausnimmt, aber wir werden sehen. Dani Caligiuri auf jeden Fall, wie gesagt, bisher einer der Verlierer. Aber derjenige, der ihn vielleicht zum Verlierer gemacht hat, der ist definitiv ein Gewinner, und zwar David Wagner. Seine Entscheidung für die Raute war im Nachhinein, so kann man es leider auch erst beurteilen, im Nachhinein phänomenal. Nagelsmann und RB Leipzig haben überhaupt nicht mit dieser Aufstellung gerechnet, beziehungsweise diesem System gerechnet. Und das war am Ende ein bisschen der Matchwinner für Schalke. Genauso wie, ja, eigentlich die ganze Mannschaft, von der ich mir aber 5 Spieler rauspicken möchte. Das sind Alex Nübel, der mit seinen Paraden Schalke im Spiel gehalten hat. Omar Mascarell, der das Mittelfeld extrem gut strukturiert hat und zusammengehalten hat, auch beim Eckball hervorragend verlängert hat auf Salif Sané. Derjenige ist der dritte. Salif Sané macht sein zweites Bundesliga-Tor in der laufenden Saison. Und ja, ist in der Viererkette einfach bisher phänomenal in der Saison und tritt ganz anders auf als in der Dreierkette unter Tedesco letzte Saison. Und ja, überrascht mich wie fast die ganze Mannschaft, dass auch ein Salif Sané plötzlich so starke Leistungen zeigt, was mich extrem freut. Nummer 4, wenig überraschend, Amina Ried macht das 2 zu 0, holt den Elfmeter raus. Auch abgesehen davon wieder ein Assist auf Matondo beim 3 zu 0. Dieser Amina Ried ist in einer bestechenden Form und man kann sich nur wünschen, dass er diese ja längerfristig halten kann. Und der letzte, der fünfte Spieler ist Raby Matondo, einfach weil es mich extrem gefreut hat, dass er von Anfang an ran durfte, dass er ein Tor geschossen hat und auch abseits vom Tor echt für viel Gefahr vor dem Kasten der Leipziger gesorgt hat. Und den letzten Pluspunkt, den ich Schalke geben möchte und den sie sich redlich verdient haben, ist die Effizienz. Schalke hat seine Chancen genutzt, hat seine Chancen konsequent genutzt und konnte damit einen richtig guten, wichtigen Sieg gegen eine sehr, sehr starke Bundesligamannschaft hinlegen. Ja, insgesamt verdienter Sieg, kein glücklicher, sondern eben verdienter Sieg, habe ich mir im Fazit aufgeschrieben. Leipzig kam eben größtenteils nur über die Distanzschüsse, beziehungsweise konnte nur über Distanzschüsse wirklich gefährlich vorm Tor werden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wenn Nübel in der ersten Hälfte nicht hält, kann das Spiel auch in eine ganz andere Richtung kippen. Das weiß man gerade bei RB, wenn man da in Rückstand gerät, dann wird es immer sehr, sehr schwer. Aber gut, Schalke gewinnt mit 3 zu 1 in Leipzig. Was kann man daraus ziehen? Die Euphorie ist auf Schalke zurück. Es war der vierte Sieg in Folge für die Mannschaft von David Wagner. Und nach Hertha, Mainz und Paderborn konnte man sich auch gegen, ja, eine Top-Mannschaft beweisen, gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer mit 3 zu 1 auswärts zu gewinnen. Ist keine Selbstverständlichkeit und darf sich David Wagner, darf sich das Team hoch anrechnen. Und jetzt gilt es, diese Euphorie, diese positive Atmosphäre, das positive Selbstvertrauen umzumünzen, um beim nächsten Heimspiel gegen Köln wieder zu punkten. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir gehen in eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder, wenn es weitergeht mit dem Knappencast. Ciao, wir sehen uns gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Vorpass. Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass.
Ja, das stimmt.
Alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister?
Wer kann die All Blacks gefährden?
Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Barmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukovic und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Der FC Schalke 04 spielt gegen den 1. FC Köln um 18.30 Uhr am 7. Spieltag in der heimischen Felddienstarena. Und wir wollen einen Blick auf die Kölner Mannschaft werfen, auf das letzte Spiel der Kölner und ja, wie das Spiel verlaufen könnte, was der Schlüssel für Schalke 04 sein könnte. Ja, die Kölner, der FC, stecken in einem absoluten Formtief, kann man sagen. 0 zu 4 gegen die Berliner Hertha zu Hause war eine Katastrophe aus Kölner Sicht und viel zu wenig fürs Spiel getan. Und ja, einfach ein bisschen deprimierend aus Kölner Sicht. Wir werfen trotzdem einen Blick auf die Aufstellung. Timo Hörn stand im Tor, der Stammkeeper. Die Viererkette bestand aus Jonas Hector, Jorge Meret, Bornau und Menno Schmitz. Die Doppelsechs bildeten Marco Höger und Skiri, während vorne links Kainz, rechts Drexler gestartet sind und vorne Anthony Modest und John Cordoba. Spiel begann auch nicht gut für die Kölner. Sechste Minute, Dominik Drexler musste bereits verletzt raus, ausgewechselt werden. Für ihn kam Kingsley Schindler auf den Platz. Cordoba konnte in der 14. Minute einen Kopfball setzen, der gefährlich wurde, den man hätte nutzen müssen, aber nicht genutzt hat. Hertha bis dahin auch nicht wirklich im Spiel, muss man sagen. Aber Köln absolut zu inkonsequent und nicht entschlossen genug vorm Tor. Und dann kam es, wie es kommen musste. Jalvaro Dilrosun macht das 1:0 für die Berliner Hertha in der 23. Minute. Ein super Schuss, der aber ein bisschen auf gut Glück geschossen war. Wie gesagt, Hertha bis dahin nicht wirklich im Spiel. Und Dilrosun zieht einfach mal ab und kann somit das 1:0 für die Hertha erzielen. Dann gibt's eine spielentscheidende Situation meiner Meinung nach. Jorge Meret sieht rot nach Einsatz des Videobeweises in der 41. Minute kurz vor der Pause. Eine Situation, wo Darida sein Bein lang macht und versucht noch an den Ball zu kommen und Meret, ja, wirklich sehr ungeschickt. Darida trifft am Schienbein und eine rote Karte, die man definitiv geben kann aus meiner Sicht, aber auch eine Situation, wo ich Meret keine Absicht unterstelle. Das sind Situationen, die können passieren, aber die rote Karte ist trotzdem nichtsdestotrotz absolut gerechtfertigt. Dann gibt's eine Situation, die ich wirklich bemerkenswert fand. Vedat Ibisevic kommt auf den Platz und kann mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:0 einschieben in der 59. Minute und erzielt nur kurze Zeit später in der 63. Minute quasi genau das gleiche Tor nochmal zum 3:0. Wirklich für mich nicht nachvollziehbar, wie Köln da so verteidigen kann, auch wenn Meret vom Platz geflogen ist. So kannst du in der Bundesliga nicht verteidigen und so gerätst du in der Bundesliga unter die Räder. Nach dem 3:0 von Hertha passiert relativ wenig, bis Boyata in der 84. Minute ein Kopfball wirklich mit voller Wucht ins Tor der Kölner köpft und zum 4:0 trifft. Das ist der Endstand und was kann man nun aus diesem Spiel ziehen? Köln vorne viel zu inkonsequent, defensiv fatal, hat zwei Schlüsselspieler verloren in diesem Spiel, zumindest für das Spiel gegen den FC Schalke 04 mit Jorge Meret und Dominik Drexler. Und die Tore der Hertha sind viel zu einfach gefallen. So darf Köln nicht weitermachen. Köln ist 103 Kilometer gelaufen. Das ist auch zu 10 auf dem Platz viel zu wenig. Und so kann Köln in der Bundesliga, so leid es mir tut, nicht bestehen. Wir blicken mal auf das Spiel gegen Schalke 04. Es gibt viele mögliche Änderungen auf beiden Seiten. Bei Köln fallen eben Meret und Drexler aus. Wahrscheinlich ist es, dass Schindler beginnen wird, ist ja auch für Drexler im Spiel nach der 6. Minute gekommen, schätze ich als wahrscheinlich ein, dass er dann auch von Beginn an spielen wird. Für Jorge Meret ist Lasse Sobich eine Option, auch da muss sich Trainer Achim Bayerlorzer was einfallen lassen. Wenn wir auf den Sturm blicken, haben Anthony Modest und John Cordoba überhaupt keinen guten Job gemacht da vorne. Da könnte es sein, dass Simon Terodde reinrückt, aber letzten Endes, selbst wenn Terodde spielt, es müsste bei Köln viel mehr passieren, dass die Stürmer auch mehr Bälle kriegen, also demnach eine mögliche Änderung, ob die dann aber zu was führt, das liegt am Mittelfeld bzw. an der gesamten Mannschaft. Beim S04 gibt's ein paar Fragezeichen, die es aber tatsächlich zu jedem Spiel gibt, muss ich sagen, und zwar zum einen haben wir da Rabbi Matondo. Rabbi Matondo hat gegen Leipzig begonnen, von Anfang an. Stellt sich die Frage, darf er nochmal von Anfang an beginnen? Bleibt Caligiuri weiter draußen? Wenn es nach mir geht, würde es so passieren, einfach weil Matondo seine Sache extrem gut gemacht hat und Caligiuri sich jetzt meiner Meinung nach nicht verdient hat, von Anfang an zu spielen. Demnach, für mich, bleibt Matondo auf dem Platz und Caligiuri weiter draußen. Dann haben wir die ewige Diskussion um Guido Burgstaller. Es wird gefordert, Marc Uth oder Ahmed Kutucu sollen statt Burgstaller beginnen. Man muss zu Burgstallers Verteidigung sagen, ja, er ist vor dem Tor bisher fatal bzw. zu inkonsequent. Er ist auch nicht der schnellste Stürmer, aber Guido Burgstaller hatte auch einen Riesenanteil daran, dass Schalke diesen 3:1-Sieg in Leipzig eintüten konnte. So blöd es sich immer anhört, aber die Laufleistung und die Arbeitsleistung von Guido Burgstaller sind essentiell im System von Trainer David Wagner. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich einfach sehr, sehr gerne sehen, wie Ahmed Kutucu sich von Anfang an machen würde oder auch Marc Uth jetzt. Ist sehr schwierig. Ich glaube, dass Wagner Burgstaller wieder von Anfang an starten lassen wird. Und sind wir ganz ehrlich, solange die Ergebnisse am Ende stimmen und Burgstaller von Anfang an spielt, soll das so weitergehen. Weil wenn der FC Schalke 04 die Spiele trotzdem so verdient und trotzdem so spielstark gestalten kann und auch gewinnen kann, dann hat der Trainer im Endeffekt recht, wenn er Burgstaller von Anfang an spielen lässt. Zwei Fragezeichen haben wir noch. Die Innenverteidigung ist auf Schalke, habe ich mit René schon letztes Mal besprochen, phänomenal aufgestellt. Somit haben wir Ozan Kabak und Matija Nastasic auf der Bank. Stellt sich die Frage, ob einer von den Zweien für Salif Sané in die Startelf reinrückt. Nicht aufgrund leistungstechnischer Gründe, sondern er musste das letzte Training pausieren, beziehungsweise ja, hat nicht dran teilgenommen aufgrund von diversen Problemen. Da weiß ich noch nicht, ob die sich bis zum Spiel legen werden. Ansonsten denke ich, kann man sich auf beide durchaus verlassen. Beides sehr starke und definitiv ja verdiente Bundesligaspieler inzwischen. Ozan Kabak hat auch in Stuttgart bewiesen, dass er es kann und hat sich auch auf Champions-League-Niveau bei Galatasaray bereits beweisen können. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass Schalke da irgendwie irgendetwas an Qualität verliert, falls da rotiert wird. Juan Miranda haben wir noch auf der linken Seite, ist bisher noch nicht zu einem Einsatz gekommen nach seinem Transfer. Man muss aber auch sagen, dass Bastian Oczipka es bisher überraschend gut macht. Oczipka ist bekanntlich ein durchschnittlicher Bundesligaspieler, nicht mehr und nicht weniger, aber der macht es bisher absolut solide und auch da sehe ich jetzt keinen Grund, ohne weiteres Juan Miranda einzusetzen, einfach auch aufgrund dessen, dass ich seine Leistung noch nicht oder seine Stärken auch noch nicht so ganz einschätzen kann. Kommen wir zum Spiel an sich. Was könnte der Schlüssel für Schalke sein? Es wird wieder wichtig sein, aufs Tempo zu setzen und auf die Laufleistung. Kölns Abwehr bröckelt einfach momentan enorm und wenn Schalke da über Tempo, über Matondo oder auch Harit kommen kann, dann wird es sehr, sehr schwer für die Kölner. Ein weiterer großer oder wichtiger Punkt sind die Zweikämpfe. Schalke muss ein sehr aggressives Mittelfeld an den Tag legen, einfach aufgrund dessen, dass Köln mit Córdoba und auch Modest zwei physisch sehr starke Stürmer auf dem Platz hat und auch mit Höger und Skiri zwei Mittelfeldspieler hat, die gerne in die Zweikämpfe gehen. Da müssen gerade Omar Mascarell oder auch wahrscheinlich ein Weston McKennie öfters mal die Grätsche oder auch den aggressiveren Zweikampf auspacken, um diese zwei Stürmer im Mittelfeld in den Griff zu bekommen, von den Innenverteidigern mal ganz abgesehen, das ist ja selbstverständlich. Wenn man auf die Tordifferenz der Kölner blickt, beziehungsweise generell auf die Werte, dann stellt man fest, dass Köln A mit Hoffenheim die schwächste Offensive hat. Sie haben 4 Tore nach 6 Spieltagen. B mit oder hinter Paderborn und Mainz die schlechteste Defensive hat mit 15 Gegentoren nach 6 Spieltagen. Und C mit Mainz zusammen die schlechteste Tordifferenz mit -11. Ich glaube, ich muss nicht erklären, was das heißt. Im Endeffekt heißt das, es spricht wenig für den FC, es spricht viel für den S04. Es spielt quasi die Mannschaft im absoluten Form tief gegen die Mannschaft im absoluten Form hoch. Aber genau das ist das, was Schalke ja manchmal zum Verhängnis wird. Schalke ist klarer Favorit und in Köln brodelt es. Nichtsdestotrotz, auch wenn die Kölner etwas eingeschüchtert sind. Sie haben jetzt zweimal eine 0-4-Niederlage einstecken müssen und haben schwere Ausfälle mit Meret und Drexler. Und theoretisch, wenn S04 da weitermacht, wo sie gegen Leipzig aufgehört haben oder in den letzten Spielen, sieht man eigentlich keine Gefahren. Nichtsdestotrotz muss man souverän und auch konzentriert auftreten. Von Schalke war, ja, bin ich kein Freund bei Spielen von Schalke 04, immer alte Statistiken oder was heißt alte Statistiken, aber immer nur auf den Gegner zu schauen. Es gab schon viele Spiele von Schalke, die bewiesen haben, wenn Schalke gegen Teams auftritt, die es gerade schwer haben, fällt es Schalke manchmal ein bisschen schwieriger, gegen sie dominant zu wirken und sie nicht ins Spiel kommen zu lassen. Es liegt jetzt an David Wagner und natürlich der Mannschaft, den Fans oder ja, den Beobachtern zu zeigen, dass man konsequent genug ist und souverän und konzentriert auftritt. Und wenn das so passiert, dann sehe ich, wie gesagt, wenig Chancen für den FC aus Köln. Gerade nach diesen 2-0-4 Niederlagen, die einfach zu deutlich und die zu deutlich ausfielen und wo der FC ein bisschen eine Offenbarung auch defensiv gezeigt hat, weil das war einfach nicht Bundesliga-reif und man wird sehen, ob Schalke dem gerecht werden kann, was ihnen momentan zugeschrieben wird. Mein Tipp für das Spiel ist ein 2-0 für den FC Schalke 04. Ich gehe optimistisch rein und glaube, dass Schalke 04 in dieser Form mit auch mit diesen Amin Harit, mit diesen Spielern, die momentan einfach ja in einer riesen Form sind, dass die gegen Köln bestehen können und bestehen werden. Ich freue mich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt wieder, auch wenn es ja ein bisschen schade war, dass Omar heute nicht dabei sein konnte. Wie gesagt, wir werden das auf jeden Fall nachholen und nächste Woche habe ich einen ganz besonderen Gast beim Knappencast. Da begrüße ich den Sky-Reporter Dirk Große-Schlamann bei mir, da freue ich mich schon extrem drauf und ja, hoffentlich können wir beide euch dann die Länderspielpause, die nach dem Spiel gegen die Kölner folgt, ein bisschen verkürzen und ihr habt dann ein bisschen was zu hören. Wir sehen uns dann nächste Woche, beziehungsweise hören uns nächste Woche und ja, ich wünsche euch einen schönen Spieltag, einen schönen 7. Spieltag und viel Erfolg wie immer. Glück auf, ciao!
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Der Knappencast mit Fabian Kukovic. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.